Sie hören eine Sendung von DRS2.
Die rote Fliege ist sein Markenzeichen, sein erfrischendes Lachen ebenso. Eric Kandel gehört zu den ganz Großen der Hirnforschung. Nicht nur seine Forschungsarbeiten, sein Nobelpreis im Jahre 2000 und seine Bücher, seine populären Bücher, haben ihn weltbekannt gemacht. Sein Lehrbuch Grundlagen der Neurowissenschaften gehört quasi zur Pflichtlektüre von Generationen von Biologinnen und Psychologen. Bald 80-jährig steht Eric Kandel noch immer jeden Tag in seinem Forschungslabor an der Columbia University in New York und studiert die zellulären Grundlagen des Gedächtnisses. Oder er reist wie gerade eben um die Welt und gibt Vorträge. Sich selber bezeichnet Kandel als Reduktionist. Und so habe ich den Reduktionisten und Hirnforscher Eric Kandel mit einer reduktionistischen Herausforderung konfrontiert. Was ist der Mensch? Er antwortet mir zuerst mit einem Lachen.
Das ist eine Frage, die Philosophen für 2000 und mehr Jahren schon gefragt haben. Ich weiß nicht, ob ich eine bessere Antwort ist. Wir sind ein Animal, das denken kann, das ein Bewusstsein hat und das hat ein gutes Gedächtnis für was früher geschehen war und was man hat den Anblick anzusehen, was kommen wird.
Inwieweit ist der Mensch einfach sein Gehirn?
Der Mensch ist der Gehirn. Es gibt keine Seele im biologischen Gedanken. Wir sind, alles, was wir tun, kommt vom Gehirn. Die Fühlung, die Perception, die Aktionen, das Gedächtnis, alles kommt vom Gehirn. Sogar die Religiosität kommt vom Gehirn. Wir sind unser Gehirn. Wir sind unsere Synapsis.
Wenn wir unser Gehirn sind, können dann die Hirnforscher erklären, was der Mensch ist?
Ja, wenn jeder Mensch ist ein bisschen anders von alle die anderen Leuten in der Welt. Es gibt eine Persönlichkeit, die sehr wichtig ist. Und der Hirnforscher versucht das alles zu verstehen, er versteht es noch nicht. Wir sind erst am Anfang eines großen Berges. Wir müssen viel weiter steigen, bis wir an der Spitze kommen. Und jetzt verstehen wir nicht, überhaupt nicht im Kompletten, was der Mensch ist. Aber man glaubt, dass vielleicht in 100, 150 Jahren man wird ein ganz gutes Verständnis von diesen Sachen haben.
Sie haben ja schon angetönt, Dinge eben wie Gedächtnis, wie Bewusstsein, das sind Eigenschaften, die den Menschen zum Menschen machen, sind nicht Eigenschaften, die der Mensch für sich reserviert hat, aber doch, die sehr ausgeprägt sind im Menschen. Wie weit sind wir denn, diese Phänomene heute mit den Mitteln der Hirnforschung erklären zu können?
Wir haben große Schritte weiter gemacht. Wir verstehen das bestens in Tiere, in einfache Tiere, aber jetzt mit Imaging Methodology, mit Imaging Techniques, fMRI, PET Scanning, diese verschiedenen Sachen, kann man sehen, was im Gehirn geschieht, und so lernt man von dem. Und man hat immer, historisch immer, von der Klinik gelernt, wenn Leute irgendeine Geisteskrankheiten haben oder neurologische Probleme haben. Wir haben sehr viel über die Sprache gelernt, wie man die Sprache versteht, wie man die Sprache spricht, ausdrückt. Das ganze Neural Circuit der Sprache verstehen wir ganz gut. Und das kommt von neurologischen Sachen.
Eric Kandel, Sie haben im Jahre 2000 den Nobelpreis für Medizin erhalten, als quasi die höchste Ehrung, die man als Wissenschaftler erhalten kann, für Arbeiten, die eben dieser Frage nach dem Gedächtnis entscheidend näher gekommen sind. Und interessanterweise haben Sie da eigentlich die grundlegenden Arbeiten nicht beim Menschen angeschaut, sondern in einer Meeresschnecke, Seehasen, sagt man auf Deutsch, Ablisia. Wie in der Welt sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Gedächtnisphänomene in einem solchen Tier zu studieren? Das scheint sehr abwegig.
Ja, Ihre Frage hat zwei Seiten. Die erste ist, warum habe ich Gedächtnis studiert? Ich bin in eine medizinische Schule gegangen, um ein Psychoanalyst zu werden, und habe ich mir angefragt, welche Frage ist tiefste, ist wichtigst für die Psychoanalyse? Und ich habe mir gedacht, das Gedächtnis ist ein sehr wichtiges Problem für Psychoanalyse. In der Psychoanalyse versucht man, das jüngere Leben wieder zu erinnern und das zu überherrschen. Und habe ich angefangen, am Hippocampus zu arbeiten. Ich habe am wichtigsten Zentrum des Säugetiers Gehirn studiert. Und ich habe ein bisschen gelernt von diesen Sachen. Aber ich habe gesagt, das ist zu komplex für mich. In der Biologie lernt man meistens, wenn man ein großes Problem nimmt und dann anschauen im einfachsten Exemplar. So suche ich ein einfachen Exemplar. Und die Meeresschnecke ist ein fantastisches Tier. Es hat nur wenig Nervzellen, nur 2000. Wir haben Millionen von Millionen Nervzellen. Und die zweite Sache ist, die Nervzellen sind nicht nur wenig in Nummer, aber sind sehr, sehr groß. Sie sind die größten Nervenzellen von allen Tieren. So war es viel leichter, die Neuronal Circuit anzuschauen und zu analysieren, die einen kleinen Reflexbogen unterstützt. Und dort kann man sehen, was geschieht im Gehirn von der Meeresschnecke, wenn die Schnecke etwas lernt. Wenn sie ihr Reflex modifiziert, so wie Pavlov verschiedene Reflexe modifiziert hat. Und von dem habe ich ganz viel gelernt. Der Darwin hat schon uns gesagt, dass das Verhalten von Leuten, von Männern, von Frauen ist konserviert. Es kommt von demselben Regel, die kleine, einfache Tiere haben. Und so, was ich gefunden habe in der Meeresschnecke, sieht man in Mäuse und sieht man in Leute. Ich habe einen wichtigen Gen gefunden, der heißt CREB, der wichtig ist, wenn man Kurzzeit- zu Langzeitgedächtnis andreht. Und derselbe, wenn der Gene einen Fehler hat, dann haben junge Leute Mental Retardation. So, das ist ganz konserviert. Nur natürlich in Männern ist es viel mehr komplex und andere Sachen auch dabei. Aber die generale Prinzipien sind dieselbe.
Eric Kandel erforscht die zellulären Prozesse des Gedächtnisses. Wie speichern Nervenzellen Erfahrungen und Gelerntes ab? Sein Augenmerk hat der Forscher während mehr als 20 Jahren auf die Meeresschnecke Aplysia gerichtet. Er entdeckt dort, wie Synapsen, die Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen, ihre Eigenschaften langfristig verändern können. Die neuronalen Verbindungen, die Neurocircuits, wie sie Eric Kandel gerade genannt hat, werden so umgeschaltet, umgebaut. Lernprozesse auf zellulärer Ebene finden so statt. Heute arbeiten Eric Kandel und seine Mitarbeiter vor allem mit Mäusen. Denn, so zeigen seine Arbeiten, auf der Ebene der Nervenzellen sind die Gedächtnisprozesse dieselben, ob Schnecke, Maus oder Mensch. Doch wie das Gedächtnis sich als Ganzes formiert, wie sich Erinnerungen bilden und wie diese Erinnerungen wieder abgerufen werden, all dies sei noch immer eine große, offene Frage. Eric Kandel.
Im Vergleich von was wir 50 Jahre früher gewusst haben, wissen wir viel mehr. Im Vergleich, was wir möchten wissen, geht es noch weit. Wir verstehen ganz gut, wie Aplysia lernt. Wir verstehen ganz gut elementare Exemplare des Gedächtnisses. Aber wenn ich nachdenke, wo ich meine Frau Denise am ersten Mal getroffen habe, das kann ich ganz gut tun. Ich erinnere mich genau an unseren ersten Date. Ich weiß nicht genau, ich weiß die Gehirnregion, aber ich weiß nicht die ganze Prozesse, wobei ich mit Consciousness, mit
Bewusstsein
auf das Erinnerung. So, Recall, Abruf, verstehen wir nicht gut. Aber wissen, so geht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist wie, geht immer, jede Antwort bringt neue Frage. Und wir haben viele Fragen zu antworten. Was wir jetzt haben, ist die Konfidenz, die Gewissheit, dass wir weiterkommen können. Wir haben gute Methoden, wir haben gute Experimente, System. Wir können jetzt Leute, Männer, Menschen untersuchen in ganz normaler Zeit, ohne ihnen Harm schaffen zu tun. So ist es sehr optimistisch jetzt, dass mit guter Unterstützung die Wissenschaft große Wege weitergehen, und das kann viele Leute helfen. Es gibt enormes Probleme mit dem Gedächtnis. Viele Krankheiten, nicht nur Alzheimer's Disease, Mental Retardation, Down Syndrome, aber Schizophrenia, Depression, Anxiety, alle diese Krankheiten haben eine Component vom Gedächtnisproblem. Und hoffentlich kommen Mediziner und andere therapeutische Wege, die Leute helfen können.
Sehr interessantes Beispiel, das Sie mit Ihrer Frau genannt haben, das erste Date, an das Sie sich erinnern können. Das ist eine typisch emotionale Erinnerung.
Ja, und Emotionen.
Und Gedächtnis, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, das wächst sehr zusammen.
Das wächst zusammen, ja.
Sie, was vielleicht auch typisch ist für einen Forscher, der in Amerika lebt, Sie haben nicht nur Grundlagenforschung gemacht, sondern Sie haben einiges Ihres Wissen auch in eine Spin-off-Firma eingeführt.
Ja, Memory Pharmaceuticals habe ich mit anderen Leuten gegründet, und Hoffmann-LaRoche hat das vor 3 Wochen, 4 Wochen gekauft. Ja.
Für eine große Summe, das bedeutet?
Für mich war es nicht eine große Summe. Sie haben, ich glaube, 150 Millionen oder sowas gezahlt dafür, aber das war mehr wert. Die Economy ist sehr deprimiert. Ja.
Interessant ist ja dabei einfach, dass wenn eine so große Pharmaceutical eine solche Firma kauft, dann sind die Produkte, die die Firma erforscht, auch schon relativ weit fortgeschritten. Gibt es diese Gedächtnispille, gibt es die bald?
Wir haben Pillen, die in Mäuse ausgezeichnet arbeiten. Ob es in Menschen etwas tun, wissen wir nicht, aber wir sind in verschiedene Stage 2 Clinical Trials. Hoffmann-LaRoche ist besonders interessiert in Nicotinic Alpha 7 Compounds, die hoffentlich in Schizophrenie arbeiten werden.
Also es ist ein Hirnrezeptor, ein bestimmter Typ.
Ja.
Diese Gedächtnispillen, klar, bei Patienten mit einer Krankheit, Alzheimer, andere neurologische Erkrankungen, da macht das sehr Sinn, und hoffentlich tatsächlich gibt es solche Medikamente bald. Wie stellen Sie sich denn zum Gegenteil, dass gesunde Menschen eben solche Brain Boosters, Unterstützung von Gedächtnis benutzen?
Ich habe das nicht gern. Ich bin nicht sehr sympathisch für diese Position. Ich glaube, es gibt andere Wege, das Gehirn zu stärken. Studieren, lesen, neue Sprachen zu lernen. Ich glaube, man soll nicht Medikamente suchen für Leute, die keine Probleme haben. Wenn man älter wird und man hat Probleme mit dem Gedächtnis, natürlich soll man Hilfe haben. Aber um eine bessere Note auf der Universität, das ist nicht für mich.
Ich meine, Sie sind das beste Beispiel, dass man alt werden kann. Sie werden 80 dieses Jahr, aber immer noch wahnsinnig beweglich und agil sein kann. Was ist denn Ihr persönliches Rezept, dass Sie so frisch bleiben?
Ich habe keine private Rezept. Ich bin sehr aktiv. Ich schwimme beinahe jeden Tag. Ich spiele Tennis am Wochenende. Und ich arbeite jeden Tag.
Sie arbeiten immer noch auch im Labor? Sie haben immer noch eine Arbeitsgruppe?
Ja, natürlich. In Amerika ist es wunderbar. Man kann weiterarbeiten. Ich bin supported vom Howard Hughes Medical Institute. Jede 5 Jahre muss man eine Prüfung machen. Eine kleine Gruppe untersucht man. Und als man in Amerika sagt, you are as good as your last movie.
Das heißt, man muss sich fortlaufend bewähren, und wenn man sich bewährt, dann wird man weiterhin...
Das ist die Age, ist echt kein Problem.
Eric Kandel wurde 1929 in Wien in eine intellektuelle jüdische Familie geboren. Als Jude spürten er und seine Familie den Antisemitismus in Wien, der mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland zur existenziellen Bedrohung wurde. Eric Kandel und seine Familie wanderten 1938 gestaffelt an die Ostküste Amerikas aus. Dort, nach einer unbeschwerten Kindheit, kommt er als junger Erwachsener mit der Psychoanalyse in Berührung. Die deutsche Lektüre der Werke von Sigmund Freud lassen, so schreibt Eric Kandel in seiner Autobiografie, diese Werke lassen eine Sehnsucht nach jenem geistigen Leben erwachen, das er mit seiner Familie in Wien zurücklassen musste.
Psychoanalyse habe ich erst, als ich 20 Jahre alt war, angefangen. Ich habe ein Fräulein getreten in Harvard University.
Fräulein getroffen.
Getroffen, die auch eine Wiener war. Und ihre Eltern waren berühmte Psychoanalytiker. Und der Vater Ernst Chris hat mich befreundet und er hat mich gesagt, du bist ein intelligenter junger Mann, die Zukunft ist mit der Psychoanalyse, wenn du möchtest verstehen, wie das Hirn vom Menschen arbeitet, das musst du durch die Psychoanalyse nehmen. So habe ich mir gesagt, um ein Psychoanalytiker zu werden, muss man zur medizinischen Schule, sollte man zur medizinischen Schule gehen. So bin ich, ich habe gar keine Präparation für Wissenschaft gehabt, bin ich gleich zur Schule im Sommer gegangen zwischen meinem dritten und letzten Jahr auf der Universität in Harvard und habe angefangen, ein bisschen Kurse in Wissenschaft zu nehmen. Und bin ich zur medizinischen Schule gegangen, nur ein Psychoanalyst zu werden. Aber in der medizinischen Schule im letzten Jahr habe ich mir gesagt, dass sogar ein Psychoanalytiker etwas über das Gehirn lernen muss oder sollte. So habe ich mir eine Position gefunden für eine 6-Monat-Periode im letzten Jahr von medizinischer Schule mit einem sehr, sehr guten Neurobiologie in New York. Und es hat mich erstaunt, hat mir sehr interessiert. Und ich habe es sehr gerne gehabt. Damals bin ich noch nicht weiter mit meiner Freundin Anna Chris gegangen. Ich habe eine neue Freundin gehabt, die ich später geheiratet hat, meine Frau Denise. Und eines Abends haben wir Abendessen zusammen gehabt. Und ich sage ihr, das macht mir so viel Spaß. Ich möchte das sehr gerne tun, aber das ist unmöglich.
Also Forschung zu tun.
Ja, Forschung zu tun. Du hast kein Geld und ich habe kein Geld. Wir sind arme Leute. Ich muss praktizieren. Ich muss Medizin praktizieren, Psychoanalyse praktizieren. Und sie sagt, das ist blöd. Geld ist wirklich gar nicht wichtig für mich. Niemals später hat sie das wieder gesagt, aber das Abend hat sie mir gesagt, so bin ich weitergegangen mit der Forschung. Und ich habe ein wunderbares Leben gehabt von dieser Forschung. Ich habe das sehr gern.
Sie haben ja dann eigentlich einen sehr reduktionistischen Weg gewählt, eben um diese Fragen des Gedächtnisses zu studieren. Zuerst in Tiergehirnen, dann in Aplysia, eben dieser Meeresschnecke, später dann auch wieder in Mäusen. Wie bringen Sie das heute zusammen, dieser Weg der Psychoanalyse, wo diskutiert wird, geredet wird über Prozesse Ihre reduktionistische Art und Weise, wie Sie sich das Gehirn erklären?
Die zwei kommen zusammen und hier in diesen Essays von einem von meinen Büchern habe ich davon geschrieben. Die Psychoanalyse ist sehr abstrakt. Und das ist ein bisschen ein Problem für die Psychoanalyse. Man muss wissen, was ist recht und was ist falsch in der Psychoanalyse. Man weiß nicht genau jetzt überhaupt. Man weiß nicht, warum es wirkt, ob es wirkt. Und das muss man ausfinden. Es kann nicht sein schwarze Magic, Black Magic. Und es braucht viele Arbeit von vielen Jahren, um eine Wissenschaft für Psychoanalyse zu machen. Und ich weiß nicht, ob das kommt. Man muss versuchen. Es fängt an, dass wir die nicht von mir kommen. Ich kann sie nur stößen in die richtige Direktion. Die Arbeit muss kommen von Leuten, die in der Psychoanalyse sind. Und manche von den jungen Leuten fangen an jetzt.
Sie sagen irgendwo in einem Ihrer Aufsätze, wenn Freud heute leben würde, natürlich, dann wäre er Hirnforscher geworden.
Er hat angefangen, als Hirnforscher. Als er arbeitete, am Anfang vom 20. Jahrhundert, war die Hirnforschung nicht bereit, Psychoanalysten zu handeln. Es war zu primitiv. Jetzt ist es viel besser, nicht perfekt, man muss viel weiter gehen, aber man kann anfangen.
Eric Kandel ist von der Wirksamkeit der Psychoanalyse zumindest teilweise überzeugt. Doch er wünscht sich endlich eine wissenschaftliche Untermauerung dieser Therapieform. Moderne Imaging-Methoden aus der Hirnforschung beispielsweise, die einen Blick ins Gehirn erlauben, könnten nun erforschen, ob und welche Wirkung eine Therapie, eine psychoanalytische Therapie auf das Gehirn tatsächlich habe. Wenn die Biologie und die psychoanalytischen Ideen von Freud und seiner Nachfolger zusammengebracht würden, könnte dies ein Weg zu einer modernen Wissenschaft des Geistes werden. Die vermeintlichen Gegensätze zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften bei der Frage des Gehirns und des Geistes, dieser Gegensatz müsse endlich überwunden werden, sagt Eric Kandel.
Jeder, der überhaupt mit dem eine Experienz hat, weiß, dass alles, was man tun, kommt vom Gehirn. Sogar das Subjektive. Leute denken offen, wenn man etwas nicht versteht, muss es non-biologic sein. Und zu mir, das ist nicht die korrekte Antwort. Wir müssen wissen, dass viele Sachen können biologisch sein und wir verstehen es noch nicht. Die sind sehr schwere Probleme. Aber ich glaube, es ist keine große Kontradiktion zwischen den Subjektiven und den Hirnforschern, zwischen den religiösen Leuten und den Hirnforschern. Die Wissenschaft sagt gar nichts über den lieben Gott, sagt gar nichts über Moralität. Das sind andere Fächer, die andere Leute. Die Religion hat viel zu sagen und ich sehe keinen großen Konflikt zwischen Biologie und Religion.
Aber wenn Sie sagen, alles ist Biologie letztlich, dann heißt es auch, wenn ein Organismus stirbt, tot ist, die Biologie nicht mehr funktioniert, dann ist es vorbei.
Ist es vorbei.
Würden Sie sich selber als Atheist bezeichnen?
Ich bin ein Jude und ich bin sehr gerne ein Jude. Ich bin nicht religiös, aber ich habe große identifiziert mit den moralen Sachen, die die Juden repräsentiert. Nicht immer, Juden tun auch schlimme Sachen. Aber für mich ist die Religion ein Force für Moralität, für die Familie. Aber ich weiß nicht, ob ein Gott im Himmel ist. Und ich glaube, wenn ich sterbe, ist das Ende.
Wie stark hat sich Ihr jüdischer Hintergrund, Ihre Flucht auch aus dem Nazi-Österreich oder Nazi-Deutschland, wie stark hat Sie das geprägt? Und was hatte das für einen Einfluss auch auf Ihre berufliche
einen
Karriere?
Einen großen Einfluss. Ich denke oft daran. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich tue ich die Sachen, die ich tue, weil ich wollte verstehen, wie könnten die Wiener so zu Goethe und Schiller lesen einen Tag und die nächsten Tagen die Juden ermordet. Das ist sehr schwer zu verstehen, wie intelligente, moralische Leute in 24 Stunden so groß geendet werden. Und das ist eine schwere Probleme. Das war vielleicht am tiefsten in der Hitlerperiode, aber man sieht Elemente von diesen Sachen über die ganze Welt. Und es ist sehr wichtig, dass manchmal wir verstehen, das werde ich nicht in meinem Leben sehen, verstehen, was sind die Influenzen, die Leute nehmen, um sie in eine ganz andere Direktion moralisch zu bringen. Das ist eine sehr tiefe Frage.
Ist das eine Frage, wo die Hirnforschung Antworten darauf liefern könnte?
Jetzt nein, aber vielleicht manchmal kann es einen kleinen Beitrag zu diesen Sachen auch. Die Hirnforschung kann auch soziale Probleme. Das, wissen Sie, die Hitlerperiode, eine wichtige Sache dort war Lernen, wie man ein Volk nimmt und propagandisiert, sie die Juden zu hassen. Nur es waren wahrscheinlich, sind große Antisemiten in Wien, die früher waren, aber nicht alle Leute sind Antisemiten geworden. Aber sie wurden gegen die Juden direktiert, weil Hitler hat ihnen gesagt, das ist eine Krankheit. Sie müssen das auswerfen von der Gesellschaft. Und auch Opportunism, wie sagt man das auf Deutsch?
Opportunismus.
Ja, wenn der große Professor weggeht, dann kann ein anderer Leute hinaufstiefen. So, es waren viele verschiedene Sachen.
Sie haben ja nach Ihrem Nobelpreis ein Symposium organisiert in Wien. Ja. Da ging es um Wissenschaft und Antisemitismus. War das sowas wie eine Annäherung oder sogar Versöhnung mit Ihrer eigenen Vergangenheit?
Es war ein Anfang. Als das Symposium fertig war, ist ein Buch daraus gekommen. Und als ich nach Wien gekommen war, dieses Buch zu introduzieren, vorzustellen, hat der Bundespräsident von Österreich, Heinz Fischer, hat er, meine Frau und ich zum Sacher-Hotel invitiert für ein Abendessen. Und 6 Leute, ein anderer Freund und ich, ein Wissenschaftler von Wien, der Bundespräsident und seine Frau und meine Frau und ich haben Abendessen zusammen gehabt. Das war wunderbar. Und jetzt, Freund kann ich nicht sagen, wir sind nicht klein, aber ich kenne ihn, wir haben einander gern, wir haben großen Respekt füreinander. Und das ist für mich fantastisch. Ist das das Ende? Nein. Ich bin sehr unbequem, dass die Universität Wien am Ringstraße ist, und es ist am Teil der Ringstraße, der hat den Namen Lueger Ring. Lueger war der Bürgermeister von Wien, als Hitler in Wien war, und der war ein großer Antisemit, und Hitler hat viel von ihm gelernt hat. Und ich bin sehr unbequem, dass die Universität das Symbol der Freiheit auf dem Lueger Ring ist, und ich arbeite, um das zu ändern. Es ist ein kleines Symbol, aber Symbole sind wichtig. Ich möchte auch es leichter machen, dass jüdische Studenten nach Wien kommen und bequem dort sind. Ich arbeite mit 2 wissenschaftlichen Gruppen dort. Und hoffentlich, das wird geschehen.
Sie werden 80 Jahre alt, Ende dieses Jahres. Wenn Sie noch einen großen Wunsch, sei es für Ihre berufliche oder auch Ihre private Karriere, äußern können, was wäre das?
Für Privatleben, ich habe ein sehr schönes Leben. Ich möchte ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Ich möchte ein bisschen besser schwimmen. Und mein Tennisspiel sollte besser werden. Ich habe ein sehr schönes persönliches Leben mit meiner Frau und meinen Kindern. Und das soll so weitergehen.
Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Eric Kandel, herzlichen
vielmals.
Dank.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.